Heimweh, Kapitel 4. Margretli vernimmt, was es in der Schule aufgesagt hat. Die ersten Märztage waren gekommen und auf den Feldern hatten die Arbeiten begonnen, denn jeder Bauer wollte seine Kartoffeln zuerst im Boden haben und mit Ackern und Säen konnte man auch nicht lange warten. Schon am ersten Tag, nachdem der Renz die 3 Monate beim Schuhmacher verflossen waren, hatte er eine neue Stelle und früh am Sonntagmorgen zog Renz wieder mit seinem Bündelein aus. Was aber da drinnen war, sah gar nicht mehr so gut aus wie damals, als er aus dem Lindenhof damit auszog. Neues hatte er seitdem nicht bekommen und das Alte war in Fetzen. Sein Sonntagswämslein, das er jetzt anhatte und das einmal so schön und fest gewesen war, sah dünn und abgeschabt aus, und Renz kam auch nicht mit frischem Gesicht und hellen Augen zum Bachbauer, wie er sie damals hatte, als er sein Wams bekam. Der Bachbauer wohnte in der Nähe vom großen Bach, der die Buschweilerwiesen durchzog, darum hieß er der Bachbauer. Noch ehe die Leute zur Kirche gingen, zog Renz bei ihm ein. Dem Margretli war einmal wieder ein fröhlicher Sonntag gekommen. Als es mit den Eltern aus der Kirche heimging, hörte es, wie der Armenverwalter dem Vater erzählte, der Renz komme nun zum Bachbauer, das sei ihm zu gönnen, denn beim Schuhmacher sei doch nicht die beste Ordnung und viel zu essen werde er auch nicht gehabt haben. Als man nachher in den Erlen am Mittagstisch saß, fing der Vater wieder vom Renz zu reden an. »Es ist gut für den Buben, dass er nun zum Bachbauer kommt. Das ist ein Plätzchen wie für ihn gemacht. Es ist kein Knecht da und wenig Leute und wenig Vieh. Da hat er immer mit dem Bauer zu arbeiten und ist unter seinen Augen. So kann er einmal wieder in eine Ordnung kommen, denn das Fortlaufen hört dann von selber auf.« »Ja«, wenn der das herumziehen lassen kann, was hatte er auch im Breitholz fortzulaufen? Es ging ihm gut genug dort, sagte der Hannes ärgerlich. Denn es schwebte ihm immer vor, dass dort 2 Rosse im Stall standen und bei ihnen keines, so gern er immer eins gehabt hätte. Was braucht er überhaupt fortzulaufen? Fiel der Uli ein. So etwas ist dem Hannes und mir auch nie in den Sinn gekommen. Und wir mussten auch manches tun, was uns nicht gerade gefiel, wie wir noch in die Schule gingen. Der Hannes und der Uli waren beide ein wenig selbstgerecht, denn sie hatten immer auf dem gleichen geraden Weg fortgelebt und dachten nicht daran, dass sie immer daheim gewesen waren, wo sie es gut hatten und es ihnen wohl war. »Man muss dem Buben das nun nicht so nachtragen, dass er manchmal fortgelaufen ist«, sagte die Mutter begütigend, »wenn er jetzt wieder recht tun kann. Er ist auch noch jung und viel herumgestoßen worden. Es kann schon noch gut mit ihm werden, wenn er jetzt die rechten Hände bekommt.« Das Margretli war sehr froh über die Rede der Mutter und lief nachher in die Wiesen hinaus, um einen Strauß Schlüsselblumen und Anemonen zu holen, und es dachte jetzt wieder mit Freuden daran, wie der Renz mit ihm nach Blumen gegangen war am Sonntagmittag und dass er vielleicht nun wiederkomme, wenn er es wieder besser habe und er wieder recht tun könne. Der Renz war beim Bachbauer eingezogen. Am Sonntag strich er noch herum, es wusste niemand wo, denn er hütete sich wohl, sich von irgendjemand sehen zu lassen. Er schlich aber immer auf den alten Wegen herum und saß an den Sonntagen manchmal stundenlang bei der Scheune im Lindenhof, hinter dem großen Scheiterhaufen verborgen, und lockte leise die Hühner zu sich und hatte ihnen kleine Würmer gesucht, die sie nun mit vielem Vergnügen aus seiner Hand pickten und dabei fröhlich gackerten, ganz so wie damals, da er noch zu ihnen gehörte. Das übernahm aber manchmal den Renz so, dass er das Gesicht in den Holzstoß hineindrückte und aufschluchzte. Am Montag begann die Arbeit für ihn, und es war, wie Margretlis Vater gesagt hatte. Er war immer unter des Bauern Augen, denn da war sonst niemand zur Feldarbeit und im Stall und in der Scheune als immer nur der Bauer und er zusammen. Die Frau hatte nur 2 kleine Kinder und half sich selber mit ihrem Holz- und Wasserbedarf. Es kam keine Zeit der Dämmerung mehr, da Renz die kleinen Geschäfte zu tun hatte und bei der Gelegenheit so gut fortlaufen konnte. War auf dem Feld und in dem Stall und in der Scheune alles besorgt, so sagte der Bauer, jetzt komm herein zum Essen und dann geh ins Bett. Sonst sagte der Bauer nicht viel, aber er gab immerfort Acht auf den Buben. Das sah dieser ganz gut. So konnte Renz eine ganze Woche lang nicht einmal fortlaufen, denn in die Schule wurde er auch nicht geschickt und die erste eilige Frühlingsarbeit gehe vor, sagte der Bauer. Renz kam in einen ganz neuen Zustand. Es kam wie ein Fieber in ihn, das ihn fortwährend zu Bewegungen trieb, als müsste er alles zerreißen und zerstampfen, was ihm in die Hände und unter die Füße kam. Hatte er einmal eine Arbeit, die ihn ein wenig hinter den Bauer zu stehen brachte, so ließ er einmal alles Werkzeug fallen, ballte beide Fäuste und stampfte auf den Boden wie ein Rasender. Kehrte sich dann etwa der Bauer um, so packte Renz schnell sein Werkzeug wieder an und fuhr in die Arbeit hinein. Aber das seltsame Tun entging dem Bauer nicht. Renz war auch gar nicht mehr so geschickt zu seiner Arbeit und machte nie hintereinander, was ihm der Bauer gesagt hatte, denn er vergaß vorweg alles und war nie mit seinen Gedanken bei dem, was er zu tun hatte. Das konnte man wohl sehen. Entweder starrte er umher, oder er ließ seine Augen so im Kopf herumrollen, als wäre er in einem hitzigen Gefecht. »Stell dich nicht so ungeschickt an bei der Arbeit«, hatte der Bauer schon mehrmals gesagt, es hatte aber nicht viel geholfen. Dann sagte er etwa wieder, »Nimm dich wohl in Acht, wenn's nicht besser kommt, so hast du den Schaden.« Es kam nicht besser. Am Sonntag sagte der Bauer, »Du bleibst da, sonst kommen dir beim Herumfahren die alten Mucken wieder in den Kopf für die ganze Woche.« Renz musste dableiben, denn der Bauer blieb selbst da und wanderte den Nachmittag durch ein wenig ums Haus und um die Scheune herum und behielt dabei den Buben im Auge, bis es wieder Zeit war, im Stall nach dem Vieh zu sehen und es zu melken, bei welchen Arbeiten der Bub immer helfend in der Nähe sein musste. Die folgende Woche ging es noch schlimmer mit Renz. Er war wie von einem bösen Geist besessen, der ihm nirgends Ruhe ließ. Jetzt sollte er vor der Scheune sitzen bleiben und die Kartoffeln zurechtschneiden, die gesteckt werden sollten, während der Bauer drinnen in der Tenne zu tun hatte und hier und da einen Blick auf den Buben warf. Renz tat die Arbeit nicht zum ersten Mal und wusste wohl, dass man sorgfältig um die Augen in der Kartoffel herumschneiden müsse, um die rechten Samenstücke zu bekommen. Er schnitt aber drauf los, kreuz und quer und mit einer Gewalttätigkeit, als ob er an den Kartoffeln eine große Untat abzustrafen hätte. Der Bauer kam leise ein wenig näher, das Drauflosschneiden mochte ihn an der Richtigkeit der Arbeit zweifelhaft gemacht haben. »Wart, ich will dir«, sagte er mit einem Mal dicht hinter Renz. Dieser fuhr vor Schrecken von seinem Sitz auf, stieß den ganzen Korb mit dem noch ungeschnittenen Kartoffeln um, der vor ihm stand, und diese rollten alle miteinander dem unterhalb gelegenen Wasserloch zu, das der Bauer eben aufgedreht hatte, und verschwanden darin bis auf einige wenige. Erst jetzt kam Renz recht zum Bewusstsein. Vorher hatte er wie in einem Fieber dagesessen. Die Kartoffeln hatte er nicht absichtlich verderben wollen, aber er hatte nicht mehr daran gedacht, wozu er sie zerschnitt. Es war ihm nur wie eine Erleichterung, so drauf loszuschneiden. »So, da!« sagte der Bauer grimmig und schaute bedauernd auf die wenigen kleinen Kartoffeln, die noch am Boden lagen. »Du bist einem mehr Schaden als recht ist. Das kommt davon, wenn einer nichts denkt, als nur, wo er herumfahren könnte. Aber warte, Bürschlein, bei mir kommst du nicht einen Schritt vom Haus weg. Du kannst dich drehen, wie du willst. Du wirst wohl einmal stillhalten lernen.« Diese Worte machten den Renz einen Eindruck, als hätte ihn der Bauer an eine Kette gelegt und dafür immer festgebunden. Nun wurde er unsteter und ruheloser als je zuvor, spähte immerzu nach allen Seiten hin, wie etwa ein Entkommen möglich wäre, und was er tat, war meistens so gemacht, dass der Bauer ihn ein paar Mal beim Ohr fasste und sagte: »Gib Acht! Gib Acht! So geht's nicht mehr lang!« Am Samstagabend, als die Zeit da war, da die Kühe sollten gemolken werden, trat der Bauer in den Stall und Renz hinter ihn her wie gewöhnlich. »Jetzt ist der Eimer noch am Brunnen vom Fegen her«, sagte der Bauer verdrießlich, denn schon hatte er angefangen, der Kuh den Schwanz anzubinden, dass sie ihn nicht damit ins Gesicht schlage während des Melkens. »Lauf und hol ihn, aber hurtig!« Renz lief, schoss zum Stall hinaus, und wie ein abgeschossener Pfeil fuhr er ins Weite. Ein paar Minuten nachher stand der Bauer wieder von seinem Stühlchen auf, wo er sich schon zurechtgesetzt hatte, und trat vor die Stalltür hinaus. Der Brunnen war wenige Schritte davon entfernt, der Eimer stand noch darauf umgekehrt, wie er zum Trocknen hingestellt worden war, der Renz aber war verschwunden. »Du abgefeimter Landstreicher, du, jetzt ist's fertig mit dir«, murmelte der Bauer im höchsten Ärger vor sich hin und holte seinen Eimer herbei. Renz lief in einem Zug bis zum Fußweg, der zum Lindenhof hinaufführt. Da stand er einen Augenblick still. Es fuhr ihm durch den Kopf, dass jetzt die Zeit sei, da eben in der Scheune und im Stall der Bauer und die Knechte noch zu tun hatten und man ringsum nicht sicher war, auf einen von ihnen zu treffen. Plötzlich kehrte er um und lief gegen die Erlen hin. »Renz! Renz! Warte doch!« rief es auf einmal laut hinter ihm her, und wie er sich umkehrte, sah er das Margritli, das mit fröhlichem Gesicht herbeigerannt kam, denn es freute sich, den Renz einmal wiederzusehen und von ihm selbst zu hören, dass es ihm gut gehe und alles wieder besser komme. Als es nun vor dem alten Kameraden stand und ihn recht anschaute, sagte es erschrocken: »Was hast du, Renz?«
»Nichts«, war die Antwort.
»Du bist doch nicht wie sonst, wenn wir miteinander waren. Hast du etwas zu berichten? Wolltest du zu uns hinaufkommen?«
»Nein.«
»Du bist doch nicht wieder fortgelaufen, Renz. Geld, das hast du nicht getan.«
»Freilich hab ich's getan.«
Jetzt erschrak das Margritli so, dass es ganz weiß wurde. »Oh, oh, nun tust du's wieder, nun geht wieder alles schlecht. Was wird der Bachbauer mit dir anfangen, wenn er dich wieder hat?«
»Es ist mir gleich. Am liebsten wollte ich dem gerade einen Baum umhauen.«
Das war dem Renz das Furchtbarste, das man seinem Feinde tun konnte. Er hatte einmal gehört, dass einem Meister von seinem Knecht aus Rachsucht ein Baum umgehauen worden sei, und es war ihm nicht entgangen, welch schrecklichen Eindruck das auf alle Leute gemacht hatte, denn ein solcher Baum, der von alters her dagestanden und jährlich seine Früchte getragen hat, genießt ein großes Ansehen unter den Bauern. Der Renz ballte seine Fäuste und knirschte mit den Zähnen bei seinem Ausspruch. Dem Margritli wurde ganz traurig zumute. »So hab ich dich noch gar nie gesehen, Renz, so kommt es gewiss bös mit dir«, klagte es, »dann hast du alle Leute wider dich, und es gibt gar keine Hilfe mehr.«
»Die gibt es auch nicht«, stöhnte Renz.
Jetzt ertönte die Betglocke. »Ich muss heim«, sagte das Margritli eilig, »jetzt ist wieder alle Freude aus.« »Gute Nacht, Renz.«
»Ja, das ist sie. Und mein Lebtag kann ich gar nie mehr eine Freude haben. Gute Nacht, Margritli.«
Der Renz lief quer über die Wiesen zum Lindenhof hinüber. Das Margritli ging mit traurigem Herzen heim. Am Tag darauf, einem schönen, hellen Frühlingssonntag, der über alle Wiesen glitzerte, stand das Margretli traurig an der Hausecke und fürchtete sich, zu Tisch zu gehen, denn es dachte, vielleicht sei es schon herumgekommen, dass der Renz auch dem Bachbauer wieder fortgelaufen war, und dann, was würde der Vater und was würden die Brüder dazu sagen? Aber jetzt rief die Mutter zum zweiten Mal, es musste hinein. Richtig, sobald der Vater seinen Suppenlöffel niedergelegt hatte, sagte er, »Mit dem Renz ist's aus. Der Bachbauer schickt ihn fort. Das hab ich heut nach der Kirche vernommen. Er sagt auch, den Buben könne niemand brauchen. Mit dem sei nichts mehr anzufangen. Es soll es nur kein Bauer mehr mit ihm versuchen.« »Wo muß denn der Renz hin, Vater?« fragte das Margretli schüchtern. »Er kann dann ins Armenhaus, wie der blödsinnige Jockey. Dort werden sie ihn schon meistern.« fiel der Hannes ein. »Dort brauchen sie ihn dann nicht zur Hilfe, und lässt er das Fortlaufen nicht, so binden sie ihn an, bis er zahm ist.« »Dann hat er, was er verdient«, bemerkte Uli mit der Sicherheit eines Gerechten. »Ich muss auch sagen«, setzte nun die Mutter ein, »ich hatte sonst den Buben gern und meinte, er werde schon wieder zurechtkommen. Aber wenn einer gar nirgends recht tun kann, so ist das doch ein Zeichen, dass es bös mit ihm steht.« Das Margretli konnte seine Tränen fast nicht mehr zurückhalten. Nun waren alle, auch sogar die Mutter, ganz gegen den Renz, und es durfte kein Mordwort mehr für ihn sagen. Und wenn es an gestern Abend dachte, wie er getan hatte, wurde es ihm auch ganz Angst. Vielleicht sei der Renz nun wirklich auf bösen Wegen, und es könne ihm nun gar nicht helfen, und niemand helfe ihm mehr, denn alle Leute waren jetzt gegen ihn. Sobald das Margretli den letzten Bissen hinuntergewürgt hatte, stand es auf und fragte, »Kann ich hinaus, Mutter?« »Ja, du kannst, aber komm mir nicht so spät heim«, war die Antwort wie gewöhnlich. Margretli lief zur Weide hinauf, wo es still und einsam war und fast nie ein Mensch hinkam. Es ging bis zu dem Grenzmäuerchen und setzte sich darauf, da, wo der Schatten der Erlenbäume hinfiel. Da überdachte es alles, wie es mit dem Renz war, und es sah gar keine Hilfe und keinen Trost mehr vor sich und ließ nun seinen Tränen freien Lauf. Und während oben im Baum die Vögel pfiffen und sangen in den hellen blauen Himmel hinauf, saß es darunter und weinte in großem Jammer. Jetzt hörte das Margretli jemand herankommen. Es trocknete schnell seine Tränen und verhielt sich ganz still. Es war der Herr Pfarrer, der sich näherte. Er ging öfters am Sonntagnachmittag durch die Weide hinauf nach dem Gipfel der Anhöhe, denn da war eine schöne weite Aussicht ins Tal hinab. Als er das Margretli so allein dasitzen sah, stand er verwundert still und grüßte das Kind. Es stand auf und ging, dem Pfarrer die Hand zu geben. Er schaute es einen Augenblick schweigend an, dann klopfte er es freundlich auf die Schulter und sagte, »Margretli, wo sind deine lustigen Augen? Hörst du nicht die Vöglein über dir, wie sie fröhlich pfeifen und sich des schönen Sonntags freuen?« »Wohl, freilich, Herr Pfarrer, ich höre sie schon«, gab Margretli zur Antwort. »Kannst du denn nicht auch mithalten und mit ihnen fröhlich sein?« fragte der Pfarrer wieder. »Nein, ich kann nicht«, sagte das Kind, und seine Stimme verriet, dass ihm die Tränen noch zu alleroberst im Hals waren. »Hast du einen Kummer, Margretli? Komm, kannst du mir sagen, was dich drückt?« Margretli gab erst keine Antwort, dann sagte es leise, »Nein.« »So, so«, entgegnete der Herr Pfarrer und nickte dabei freundlich. »Es gibt hier und da so etwas, das man dann nicht so gut sagen kann, etwa einen kleinen Handel mit den Brüdern, so etwas Ungerades in der Haushaltung, das einen quält und bedrückt, und man findet keinen rechten Ausweg, dass alles wieder in Ordnung komme und man wieder fröhlich sein könne. Aber sag mir, Margretli, kannst du auch deinen Vers noch, den du mir vor 8 Tagen in der Kinderlehre aufgesagt hast?« Ja, freilich, Herr Pfarrer, antwortete das Margretli unerschrocken, denn es lernte seine Verse nicht nur in der Hast noch vor der Kirchentür, dass sie es gerade drinnen in der Kirche wusste und, sobald es wieder herauskam, keine zwei Zeilen mehr hätte zusammenbringen können, sondern fest und sicher, manchen Tag vorher. Und das Margretli war nicht so, dass es ihm gleich war, ob es in der Kirche stecken blieb oder nicht. Es lernte ganz pünktlich. »So, das ist recht. So komm und sag mir den Vers hier noch einmal.« Der Herr Pfarrer setzte sich jetzt auf das Mäuerchen nieder und winkte dem Margretli, sich neben ihn zu setzen. Es gehorchte gleich, hielt seine Hände zusammen und sagte andächtig seinen Vers her. »Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu. Und trau des höchsten reichem Segen, so wird er täglich bei dir neu. Denn wer nur seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht.« »So ist's recht. Hast du nun auch darüber nachgedacht, was dir der Vers sagt, Margretli?« fragte der Herr Pfarrer wieder. »Siehst du, da heißt es, sing. Wie die Vöglein droben dem lieben Gott Lob singen in Dank und Freude, so sollst auch du singen, gerade so, und nicht weinen und den Mut verlieren und den Kopf traurig hängen lassen. Bet. Das musst du gerade tun, dass du froh und freudig bleiben und singen kannst. Dem lieben Gott musst du alles sagen, was dich drückt, und musst ihn bitten, dass er dir helfe. Er kann dir schon helfen, aber beten musst du und nicht vergessen, an wen du dich zu wenden hast. Und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu. Siehst du, das heißt auf Gottes Wegen gehen, wenn einer treu und gewissenhaft das Seine verrichtet, so dass er bei allem, was er tut, die Augen fröhlich zum Himmel aufschlagen kann und nicht erschrecken muss vor den Augen Gottes, die von oben herunterschauen. Dann haben wir den lieben Gott für uns und wir dürfen auf seinen Segen trauen. Und dann kommt uns eine freudige Zuversicht ins Herz, denn wir wissen, komme, was da wolle, der liebe Gott verlässt uns nicht. Und er kann uns überall helfen, auch wo kein Mensch mehr einen Ausweg sieht. Denk daran, Margretli, und lebe wohl. Der Pfarrer reichte dem Kinde freundlich die Hand und wanderte dann den Berg hinan. Das Margretli war ganz aufmerksam jedem Worte des Herrn Pfarrers gefolgt, und jetzt war ihm zumute, als habe ihm jemand das schwere Gewicht, das sein Herz bedrückte, auf einmal weggenommen. Jetzt wusste es einen Trost und einen Weg zur Hilfe. Jetzt hörte es auch auf einmal, wie laut und fröhlich die Vögel über ihm zum Himmel sangen, und nun kam ihm die Lust mitzuhalten, und plötzlich stimmte es ganz laut ein Lied an. Und da nun die Abendsonne ihren goldenen Schein über die Weide hinbreitete und das Margretli merkte, dass es Zeit war, heimzugehen, sprang es vom Mäuerchen herunter und wanderte mit lautem, fröhlichem Gesang dem Hause zu.